Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Stravo, die neueste Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der Fußballjournalist Fabian Weber-Rauch. Fabu, was habe ich gesagt? Was war mein erstes Wort? Was bedeutet das echt?
Es ist wahrscheinlich Bosnisch und heisst Hopp, keine Ahnung.
Hallo.
Auf welche Sprache?
Bosnisch.
Okay.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also, sonst nehmen Sie mir nicht böse. Ich kann, denke mal, etwas anderes machen.
Bist mir ein Scherzkeks. Wie geht es dir?
Ja, mir geht es eigentlich grundsätzlich gut. Und dir?
Nein, ehrlich gesagt, also ja, es ist ja nur Fußball, aber es hat mich schon ein bisschen beschäftigt und getroffen. Wie gesagt, es gibt viel Wichtigeres und leider Traurigeres und Schlimmeres auf dieser Welt. Darum alles im Kontext. Aber ja, ich habe natürlich viele italienische Kolleginnen und Kollegen. Und ja, es ist schon echt unglaublich. Wenn, weißt, alle lesen wir es, alle sehen wir es, aber es gibt kopfteile 10-jährige italienische Buben, die Italien hier WM gesehen. Es ist ja, also wenn das, ja, es geht mir nicht in den Kopf. Es ist eine WM ohne Italien. Es ist einfach ein Seich.
Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich möchte da noch einen hören, der gross gesagt hat, dass wir uns noch werden wundern, wenn Bosnien das schafft und Italien nicht. Hat heute Morgen mir auch noch mal eine Mail geschrieben. Siehe da, Bosnien hat es geschafft, wie ich gesagt habe. Ja, also es ist nicht so, dass wir es Bosnien nicht mögen können, ehrlich gesagt. Aber es ist wie Italien gehört an der WM. Ich verstehe natürlich, dass man so, wie es jetzt war, hat man es auch nicht verdient.
Ich würde sagen, wir gehen später noch in die Teufel rein, yes, ins Thema WM-Playoffs. Aber der Ton ist gesetzt, genau. Abgesehen davon hatte ich noch Heuräume-Attacken gehabt. Also ich bin völlig motiviert, jetzt zu streiten mit dir.
Aber Fabu, es läuft doch auch gut, du hast mich in Golf geschlagen.
Ja, genau. Nabu-Show ist immer gut. Ja, wir haben letzte Woche ist das gewesen, genau. Ja. Unser Golf-Duell gehabt, im schönen Kanton Aargau. Wo ja nur da ist, wegen der Autobahnausfahrt auf Zürich, auf Bern, hat mir mal jemand gesagt. Aber egal, wir haben uns getroffen, wir haben gespielt, ich habe gewonnen. Ich muss aber sagen, Sven, für das er so wenig lang Golf spielt, du hast das wirklich gut gemacht. Vielleicht schnell zur Erklärung, wir haben ein Matchplay gemacht. Du hast dir natürlich auf jedem Loch, ja, fast auf jedem Loch zwei Schläge gegeben, aber es war sehr eng gewesen. Du hast dich zurückgekämpft nach einem Foulstart und ich finde, wir haben viel Spass gehabt, oder?
Sehr viel Spass, es hat wirklich Spass gemacht. Nach der ersten, du hast den Fehlstart angesprochen, die ersten zwei Löcher, ich habe nur im Boden rumgehackt und ich habe mich geschämt. Und der Fabu hat zweimal beste Schläge von seinem Leben gehabt und ist super gestartet, nicht nur. Und ich habe wirklich beim dritten Loch habe ich dann einigermaßen angefangen mitspielen. Und dann hat es auch wirklich auch wieder Spass gemacht, ich glaube auch für den Fabu. Ich tue jetzt nur, ich habe ihn so getütet, so, er hat nach den ersten zwei Löchern gedacht, okay, noch 16 weitere, wie zum Teufel können wir das machen, dass es einigermaßen funktioniert. Aber ich habe mich gefangen und es ist nachher deutlich besser geworden.
Es war natürlich der Klassiker gewesen. Loch 1 hat es ja recht viele Leute gehabt, die zugeschaut haben. Und ich weiss, wie das ist als Anfänger. Oder, da ist man nervös und du hast ja wirklich rumgehackt, wie blöd. Ich habe übrigens nicht die 10 besten Schläge in meinem Leben. Aber ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben so gut in eine Golfrunde gestartet, nämlich Birdie. Für die, die Golf spielen, ist ein sehr, sehr guter Start. Hat es Niveau leider nicht gehalten, logischerweise, aber ich habe es wirklich lustig gefunden. Die beste Szene war ja die, irgendwie auf Loch 7 oder so. Kommt jemand von recht weit entgegen und sagt, oh, wer gewinnt? Ja.
Und er holt sich die 5 Punkte, hat er gesagt.
Er holt sich die 5 Punkte, genau. Und ich habe das irgendwie verdrängt oder gar nicht daran gedacht, dass es ja um 5 Punkte in unserem Teamspiel geht. Also offenbar oder nein. Wir haben auch später noch mit ihm geredet. Der Peter, FCZ-Fan aus dem Kanton Aargau. Hoi Peter, er hat uns erkannt und hat Freude gehabt, uns zu sehen. Genau, ich frage mich, wie er uns erkannt hat. Oder vielleicht hat er auch seinen Namen gesehen. Das haben wir ja, glaube ich, noch nicht abgecheckt. Aber egal, lustige Situation gewesen.
Zufall ist es gewesen und auch noch da zum Abschluss von unserer Golf-Nabelschau. In dem Moment, wo der Peter zugeschaut hat beim Abschlag, ist mein Ball ins Wasser geflogen. Also der Druck im Kopf, das ist so ein mentaler Sport, da komme ich einfach noch nicht so klar damit. Aber hey, dafür geht es den anderen besser.
Brain F. Genau. Wir haben Randsportart eigentlich so ein bisschen gestreift. Vielleicht eine Frage noch, Sports Awards sind ja verschoben worden, Anfangsjahr wegen der Brandkatastrophe in Gramontano, sind jetzt am Sonntagabend gewesen. Interessiert dich das? Hast du geschaut? Und vor allem, also der Reuteler, du hast ja zwar immer mega gelobt, wenn ich mich daran erinnere, DM letztes Jahr von der Frau, aber dass sie MVP ist schon mindestens diskutabel.
Also ich bin auch schon mal gesehen, den Sports Awards. Ich verfolge das schon, aber jetzt, ich habe es am Sonntag nicht live geschaut. Aber ich habe es natürlich grundsätzlich verfolgt, wer gewonnen hat. Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt nicht ein grosses Fass auftun. Mhm. Weil ich finde, sie hat eine super EM gespielt. Sie ist sehr wichtig. Sie ist wirklich, sie ist ein MVP für die Schweizer Frauen-Nazi gewesen. Respektive, sie ist ein MVP. Und unfassbar grosser Wert für die Nazi. Die anderen Kandidaten, Jan Sommer und Leonardo Giannoni, sind ja vor allem gewesen, hätten es natürlich auch verdient. Ich meine, Giannoni ist MVP geworden von der Eishockey-WM. Ja, ist schon so. Ich möchte da aber jetzt nicht irgendwie das abstreiten. Ich bin ehrlich gesagt froh, haben sie nicht das Team vom Jahr gewonnen. Weil am Schluss sind es doch einfach auch zu wenig Siege an der Heim-EM. Sie sind zwar weitergekommen und haben ein bisschen Euphorie entfacht, aber es ist doch ein bisschen zu wenig gewesen. Aber ich bin jetzt auch nicht dort gewesen, habe gesehen, ah, das ist so, weil ich habe, glaube ich, ihr sogar die Stimme gegeben, ehrlich gesagt.
Gut. Ja, sicher kein Preis verdient hat unsere Verbindung, by the way. Es hackt ab und zu, aber vielleicht passt das ja jetzt auch so zu meiner Gemütslage.
oder zu meinen Golfskills. Es hackt einfach. Es hackt.
Genau, es hackt bei den Hacker. Hackt. Frage der Woche finde ich aus aktuellem Anlass, für was braucht es eigentlich Testspiel? Ich möchte einsteigen mit einem Rant, weil ich habe es schon ein paar Mal gesagt, also Testspiel sind wahrscheinlich wirklich das zweitschlimmste Ärgernis im Fußball nach dem Wiehejahr, Klammer auf. Die grossartige Zeitung Guardian hat eine Umfrage gemacht bei 7'000 Leuten, was sie vom Wiehejahr halten. 2% haben gesagt, also es sind 140 Leute, habe ich richtig gerechnet. Es hat den Fußball besser gemacht. 81% haben gesagt, weg damit. Und fühle mich bestätigt. Lalala. Und,
schon noch krass, was das mit Testspielen und der Frage von der Woche zu tun hat. Da bin ich wirklich erstaunt. Ja,
ja, du siehst, wie fest das mit Testspiel triggern. Es ist das zweitgrösste Ärgernis im Fußball. Es ist so langweilig. Es ist so vernünftig. Und dann können sie noch 10-mal wechseln, wenn die Geschichte stimmt, dass der Murat Yakin das hat wollen. Und der Nagelsmann quasi widerwillig eingewirkt hat. Was ja dann zum Beispiel letzte Freitag auch nicht ausgelöst hat. Ich meine, was soll das? Es ist, ein Testspiel braucht kein Mensch, außer vielleicht Verbände, für das Geld einzunehmen. Aber die Spieler schonen sich, wo es eine wichtige Phase ist. Wir Fans, Journalisten, ja, so what? Erkenntnis, was für Erkenntnis. Und das Resultat ist eigentlich völlig egal. Also, kannst du mir einen guten Grund sagen, für was das ein Testspiel heute 2026 noch braucht?
Nein, kann ich dir auch einen guten Grund sagen. Ich bin nicht zweimal vom Fernseher gekommen, dann zweimal denke ich, what the fuck? Was ist da los? Was schaue ich da? Deutschland, Schweiz war wenigstens halt spektakulär gewesen. Viel Goal, viele schöne Goal, also es ist wenigstens etwas gegangen. Also Norwegen, Schweiz war absolut das Debakel gewesen, das zum Anschauen auf dem Acker auch noch gerade in Oslo. Ich finde, Testspiele sind da zum Testen, das macht ja vielleicht noch Sinn. Man sagt, hey, vor der WM gibt es ja noch mal zwei Spiele, kann man testen. Wenn man aber so testet, und das ist genau das, was mich halt wirklich gestresst hat, wir können jetzt gerade auf die Schweizer Nazi, wir können gerade den Übergang machen, aber sorry. Was hat das mit Testen zu, wenn man die ganze Mannschaft durcheinander bringt? Das hilft ja gar nichts mehr, egal was. Es kann ja nicht mehr funktionieren. Es gibt keine Automatismen mehr. Du kannst gar nicht vergleichen miteinander. Nichts. Bringt dir gar nichts, wenn du dann 30 Minuten einfach irgendwelche Leute laufen lässt, die keine Rolle werden spielen. Respektive ganze Mini-Rolle. Das bringt dir gar nichts. Die spielen dann an der Seite von anderen, die keine Rolle spielen. Das wird nie passieren, die Aufsteiger teilweise am Schluss. Und deshalb ist es völlig unnötig und auch kein Test.
Ja, mein Lieblingswort im Moment ist ja Belastungssteuerung. Da hat der Spieler geschont.
Sagen wir mit Engländern an.
Ja, nein, also wirklich, es ist so absurd. Aber wir können ja gleich, was ja spannend ist, trotzdem ist das Schweizer Nationalteam, das in zweieinhalb Monaten brutalstens im Fokus wird stehen, zu Recht, wo es eine WM stattfindet. Und eben Erkenntnis, ja ich weiss jetzt auch nicht, weiss der Yashari 4 Goal geschossen gestern. Ja, er würde gleich nicht, also weißt du, es ist so, ja, und Medien müssen ja, sie vor Ort müssen drüber schreiben, dann machen wir irgendwelche Geschichten. Ah, ja, er hat sich aufgedrängt, hat sich nicht aufgedrängt. Ein bisschen, ja, der Rieder hat gestern zum Beispiel nicht gut gespielt, ich habe ein Mail bekommen, ich habe ein lustiges Mail bekommen, merci für das. So eine Erklärung, der hat sich aufgedrängt für die Firmenfußballmannschaft, hat keine Stärke, keine Schwäche, sind ein lieber Berner, Fabian Vorname. Rieder, ja, okay, aber der Yakin, ich glaube, da ändert jetzt gar nichts dran an diesen zwei Spielen. Am Yakin, seinem Denken, vieles ist klar. Wir können ja vielleicht mit dem Deutschlandspiel starten. Ich meine, es war ein cooles Match. Florian Wirtz, einer von unseren Lieblings- oder einer meiner Lieblingsfußballer, Zuzug ist immer schön, die Goal, die er dort montiert, die sind Weltklasse, M1. Aber dann die Wechselorgie und am Schluss, ich weiß gar nicht, ich habe glaube nie ein Match gemacht mit 10 Wechseln, selber als Fußballspieler. Drum. Aber der eine Spieler hat es noch lustig erzählt, du hast ja gar nicht richtig geschnallt, wer spielt jetzt auf welcher Position, dann gibt es noch Themen. Also, so, ja.
Also mein Punkt ist, die ersten zwei, also gegen Norwegen und gegen die Schweiz, die ersten zwei Halbzeiten, die 45 Minuten gegen Deutschland und 45 Minuten gegen Norwegen, die kannst du wenigstens ein bisschen analysieren zum Testen. Weil die haben noch ein bisschen eine Grundhaltung drin und es ist relativ nah, zumindest vor allem gegen Deutschland, relativ nah an dieser Mannschaft, die wahrscheinlich wird die WM-Auftakt bestreiten, respektive an der WM die Startelf wird sein. Ich finde, die ersten 45 Minuten kannst du analysieren, die anderen 45 Minuten kannst du gar nicht mehr analysieren, es ist komplett Witz und gegen Norwegen noch viel mehr. Ja, eben Spass gemacht, Florian Wirtz. Das Goal war Weltklasse, war wunderschön. Aber das ist auch das meine Erkenntnis und dass die Schweiz doch auch effizient sein kann. Ich glaube, das sind meine Takeaways von diesem Spiel. Und das sind ja nichts. Das ist ja kein richtiges Take. Das ist ja nichts Gutes dahinter.
Ja, man kann ja ein Thema ein bisschen verbinden. Also die Schweizer Nationalmannschaft ist unser Team für Woche. Ich finde, der Spieler für Woche, wenn wir Team der Woche sein, muss der Dennis Zakaria sein. Ich finde ihn eine spannende Figur. Und vielleicht die entscheidende Frage ist ja die, ich glaube, Irrtum vorbehalten hat Murat Yakin fast das ganze letzte Jahr, wo die Schweiz ja jeden Match nicht verloren hat, mit einer Viererkette in Rabe gespielt. Gestern in Norwegen das erste Mal wieder mit langer Zeit mit einer Dreierkette. Und es ist alles ein bisschen miteinander verhängt. Oder die Frage, was ist das beste System? Es ist wirklich ein Versäumnis von Murat Yakin, auch es viele schwierige Umstände hat gegeben, Verletzungen, nicht passenden Zeitpunkt und so weiter, dass er keinen Platz hat gefunden für Dennis Zakaria. Es ist ja vor allem auch bei unseren welschen Kollegen definitiv ein Riesenthema. Die sind fast persönlich beleidigt. Man ist ein Star von Ligue 1 in ihren Augen. Für sie ist die Ligue 1 wie für uns Bundesliga. Und er ist wirklich Captain von einem Top-Team und so weiter. Findet keinen Platz für ihn. Ich finde es fast schon ein Verbrechen, ihn als Rechtsverteidiger in einer Viererkette einzusetzen. Und wenn ich dann höre, Szoboszlai, Kimmich, nur mal ganz schnell, also der Kimmich ist Captain, Führungsspieler, bester Fußballer im Mittelfeld von Deutschland. Wenn er die Mitte zieht er automatisch Bälle, aber im Schweizer Mittelfeld ist der Granit Xhaka, also das kannst du so nicht vergleichen. Außerdem ist er ein anderer Spielertyp, er ist robuster, physisch stärker.
Er ist Nachter.
Wenn schon,
oder fast in der
Frühkette. Aber in der Frühkette, aber Vierkette, was soll das Experiment? Also eben, es ist so... Oder wie siehst du das? Bin ich da jetzt streng? Aber
nein.
Ist doch keine Rechtsverteidigung.
Wir sind auf einer Wellenlänge, Febo. Wir sind da nicht aneinander vorbei. Es ist wirklich genau das Gleiche. Darum muss ich mir gar nicht groß ergänzen. Ich habe einfach Katar-Vibes gehabt, ein bisschen. An der WM, wo auf einmal eben ein Eddie Milson, der eben auch eigentlich in einer Dreierkette spielen kann. aber auch kann, wie heisst es, auch kann im zentralen Mittelfeld spielen. Habe ich ein bisschen so die Vibes gehabt, dass auf einmal Zakaria dort rechts muss spielen, weil wir eh schon nicht viel dort auf der Position mitgenommen haben wieder. Und das kann es einfach nicht sein. Das ist es nicht. Das ist eine Dreierkette, kannst du nicht innenverteidigen und tun. Aber ich glaube, wir können ja auch jetzt theoretisch mal schnell unsere Positionen durchgehen.
Ja, es steht auf halt natürlich. Was hast du das Gefühl? Sich der Murat für eine Dreier- oder für eine Viererkette entscheiden? Vielleicht schnell, man muss ja sagen, hat schon mal eine schlechtere WM-Gruppe gegeben in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Bosnien, Katar, Kanada und die Schweiz. Also jetzt mal nicht aus Schweizer Optik betrachtet. Wir freuen uns sehr auf jedes WM-Spiel. Aber in Frankreich, in Norwegen, in Curaçao, in Bangladesch, also die Gruppe ist definitiv einfach rubbish, oder? Also
ja.
Köder. Also,
ja, ich weiß auch nicht. So viele Teams sind wie eben dabei. Und die Schweiz ist da eine Gruppe. Und da ist auch nicht ein Disrespect, vor allem an Bosnien. Das hat auch mehr damit zu tun, dass halt die besten drei können weiterkommen. Da hat es andere Gruppen, die deutlich komplexer sind.
Aber eben, das heisst ja eigentlich, ich gehe so weit,
also, sagen... Deine Frage, Viererkette, sorry. Ja,
Schweiz ist klar ein Favorit in dieser Gruppe. Oder eigentlich in jedem Spiel. Klar, kannst du sagen, Kanada-Gastgeber kann schon mal unentschieden spielen, aber eigentlich auch gegen Bosnien ist Schweiz Favorit und mehr und Katar anyway, sowieso. Das ändert vielleicht jetzt den Fokus auf die Aufstellung. Oder was erwartest du und vor allem, wie würdest du spielen?
Ja, ich würde jetzt mit einer Viererkette spielen in diesem Turnier. Also man darf nicht vergessen, der Turnier... der Spielplan ist ja auch noch gut. Weil das Auftaktspiel ist gegen mit Abstand das schlechteste Team. Das heisst, eigentlich immer, ob du in einer normalen Welt günstig du gegen Katar das Auftaktspiel, hast du schon mal deine 3 Punkte, die es braucht. Nachher kommt wahrscheinlich das beste Team in Bosnien, wo aber auch als Schweiz eigentlich den Anspruch musst haben. Gut, wir haben es gestern bei Italien gesehen, die müssen den Anspruch auch haben. Aber einfach von der Erfahrung her, von der Turniererfahrung her, was man nicht unterschätzen darf, ist die Schweiz natürlich so viel erfahrener als Bosnien, dass dort eigentlich auch etwas drin liegt. Und dann noch Kanada zum Schluss, wo dann eben Euphoriewelle vielleicht auch schon wieder ein bisschen weg ist, weil man eben gegen Bosnien am Anfang schon nicht gewonnen hat oder so zum Beispiel. Und dann, also ja, für die Schweiz ist es super und die Schweiz wird in einer Vierkette spielen, weil es braucht einfach weniger Absicherung, ehrlich gesagt, als, ja, als gegen wenn grosse Teams in der Gruppe wären.
Ja, ich sehe es lustigerweise anders. Und zwar bin ich natürlich bei dir, dass du nicht unbedingt defensiv musst aufstellen musst, aber ich finde, mit einer Dreierkette, da geht es mir wirklich um Zakaria und ich werde nicht schnell sagen, wie ich würde aufstellen, aber mir ist klar, dass es nicht so wird sein. Aber wenn du jetzt eine Dreierkette hättest mit Zakaria rechts, Akanji in der Mitte und links gegen ein schlechtes Team in der Vorrunde, der Ricci, und vielleicht gegen ein starkes Team wie Deutschland, der Helvedi, hast du eigentlich sehr passsichere, aufbaustarke 3 Innenverteidiger. Ich würde rechts mit dem Rieder gehen, genau aus dem gleichen Grund. Der ist aggressiv, geht ins Pressing, ist passsicher, ballsicher. Wenn du viel Ballbesitz hast, perfekt auf dieser Position. Links der Ndoye, sowieso perfekt. In Mitte ist Xhaka Freuler unbestritten beim Muri. Kann man machen. Ich finde, ich würde Yashari neben Xhaka laufen, aber das wird nicht passieren. Und dann hast du 3 Offensivpositionen, Sven, oder? Wo ich finde, Mansambi und Sanchez, die müssen irgendwie eine Rolle spielen. Und dann vorne der Embolo. Das wäre natürlich schon sehr eine geile Aufstellung. Dann hättest du vorne, wenn der Rocker vorne oder Vogt fit sind, sehr starke Alternative. Der Vargas kannst du immer überall bringen. Ich finde, die Schweiz ist relativ breit, aber ich weiss, dass der Muri nicht wird Mansambi und Sanchez einbauen. Das ist naiv von mir, aber ich finde, du hast jetzt 3 Matches, wo du musst gewinnen, wo du musst Fußball spielen und du hast so coole Fußballspieler. Das wäre schon das Träumchen, so zu shooten. Ist ein naiv, gell?
Das ist ein bisschen naiv. Also komm, wir machen jetzt Satz, was ich vorher gesagt habe. Wir gehen schon halt die Aufstellung durch.
Okay.
Goal, Kobel gesetzt. Ich finde einfach, jedes Mal in dieser Stunde, wenn der Ivan Vogo spielt, er zeigt jedes Spiel, dass er eine gute Alternative ist. Ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Ich glaube, andere Nationen, wie zum Beispiel das Norwegen, hat eher ein Problem. Oder Schweden, zum Beispiel einfach um andere Nationen im ähnlichen Bereich zu nennen. Die haben mehr Probleme auf der Goal-Position. Weil einfach allein, weil der Vogel auch wieder gegen Norwegen gezeigt hat, dass er einfach am Fuß wahrscheinlich der beste Goal ist, den wir aktuell haben, weil er einfach mutig kann spielen und das auch gut kann und sicher ist. Also wir haben da wirklich 1 und 2 gesetzt und das dritte ist der Keller, der natürlich auch ein grosses Talent ist, wo die Zukunft ganz, je nachdem, was er für Wechsel macht, goldig scheint. Hast du dazu etwas zu ergänzen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Rede, kannst du gut weitergehen.
Abwehr. Eben, wir haben gerade geregelt, du würdest in einer 3-Kette spielen, ich würde eher eine 4-Kette nehmen. Auch wenn ich gerne auch den Zakaria hätte, bin ich ehrlich, ich habe den gerne. Aber der LW hat sich das Plätzchen sicher eigentlich auch verdient. Weil LW ist in der ganzen Quali wahrscheinlich einer der besten Schweizer gewesen, wenn nicht der beste. Kaum Fehler gemacht. Und ja, man hat ja wieder nicht richtig getestet jetzt zum Beispiel. Der Zakaria ist ja wie nicht richtig getestet worden. Gegen Norwegen, ja, ist er dann in der 3-Kette gewesen, eine Halbzeit. Aber es ist ja, das Mittelfeld hat aus komplett anderen Spielern bestanden, als eigentlich würde bestehen. Das heisst, du hast dort auch keine Verbindung gehabt. Also du hast nicht einen richtigen Test für den Zakaria. Deshalb gehe ich auch schwer davon aus, dass eben die 4-Kette wird sein mit Rodriguez links und Wittmer rechts.
Ja, das heißt, aber weißt du, es fällt schon dort an. Ja. Du hast dann eine eingespielte Mannschaft, eine gute Mannschaft, eine Achtelfinalmannschaft, aber du willst ja jetzt die Generation gehören. Du willst, und jetzt hättest du Spieler, Mansambi, Sanchez, wo einen Schritt weiter gehen können.
Wir kommen noch zum Mittelfeld.
Ich weiss schon, aber es redet mich schon auf, wenn ich höre, das ist alles solid, das ist alles gut, da kommst du in Achtelfinale, aber die Spieler selber sagen ja, oder denken, wir können noch mehr als das.
Ja.
Und darum ja, muss der Zakaria spielen, der bringt das Gewissen etwas mit, wo vielleicht die 2 Aussenverteidiger, die du genannt hast, die sind super solid und nichts dagegen, wirklich nichts dagegen. Unglaublich gut, aber das ist mir zu wenig. Aber ja, erzähl doch weiter, ja, mein Team eigentlich schon gesagt.
Ja, genau. Also Mittelfeld, Xhaka, Freuler, ich glaube, das 2 ist unbestritten in jeder Position, oder?
Mhm.
Die harmonieren sich, die ergänzen sich gut, finde ich wirklich immer schon länger, jetzt so viele Jahre. Und der Xhaka ist einfach, du siehst jedes Mal, wenn er nicht spielt, Er fehlt. Ich habe zwar gefunden, der Schari hat das gut probiert, hat aber noch nicht die Aura. Aura ist ein gutes Jugendwort, aber ist einfach ein wirklich passendes Wort. Wie ein Granit. Aber grundsätzlich glaube ich, da ist mir auch gut aufgestellt mit dem Schari als Backup dort. Für mich auf den Flügelpositionen müssen eigentlich Ndoye und Vargas spielen. Wenn ich jetzt in eine Vierkette ausgehe, ich finde, das sind zwei gute Flügelspieler, die auch das gewisse Etwas haben. Und für mich, hinter der Spitze, ist Manzambi.
Immerhin. Du hast gerade gesagt, Hallo 2021.
Nein, für mich ist... Oh. Ja gut, aber Hallo 2021. Und da war auch noch nicht dabei gewesen. Der Wagen war noch nicht auf dem Level gewesen, wie er jetzt ist.
Gut.
Also weißt du, schon, also die Offensive finde ich schon einigermaßen angenehm so, wenn du so kannst spielen, wenn die einigermaßen ihre Form können halten. Und im Sturm ist der Breel. Einfach weil er mittlerweile Effizienz hat und auch keine andere Alternative rum ist. Ich glaube aber nicht, dass der Manzambi den Weg in die Nazi wird schaffen wird, statt hilft, sondern ich glaube, dass wenn er so spielt, wie ich jetzt gesagt habe, in dieser nicht so fantasievollen Aufstellung wird er den Räder bringen auf dieser Position.
Ja, sind wir ehrlich, das ist eine Mannschaft, die Gruppensieger wird, die Gruppensieger werden kann, die es muss werden, die im 16. Final, übrigens glaube ich 16. und 18. Final, wäre in dieser Konstellation beide in Vancouver, wo du vorhin den Weg hast erwähnt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Jetzt. Ja, bin ich nicht sicher.
Aber ich kann nicht nachschauen. Nur der erste Match. Okay, aber sie haben, ja, aus Zweiten kommst du jetzt, glaube ich, auf den Zweiten vor Tschechien.
Das weiß ich nicht.
Kann das sein, ja. Die war Tschechien, also auf dem Papier Tschechien, nicht Dänemark leider. Aber ja, die Schweizer Mannschaft kann und wird in Achtelfinale kommen. Wir trauen denen alle viel zu Recht. Ich finde halt einfach cool, dass jetzt Spieler hat, eben Yashari, Manzambi, Sanchez, die für mich etwas mehr bringen als bis jetzt. Und klar, vielleicht ist es noch zu früh die WM. Ich hätte einfach Freude, wenn... Gut, und das ist auch ein lustiger Punkt, wo der Nagelsmann, wo wir später vielleicht noch dazukommen, aber auch der Deschamps und der Ancelotti den letzten Tag erwähnt haben. Und ich war ja gewesen, letzten Sommer Club WM. Es wird brutal heiß. Und die Anspielzeiten sind zum Teil am Nachmittag 40 Grad. Und du wirst mehr Spieler, glaube ich, brauchen als bis jetzt. Du wirst mehr rotieren. Es ist so brutal heiß. Und darum ist es schön. Es ist eine schöne Erkenntnis. Finde ich, die Schweiz hat mehr Alternativen und kann mehr reagieren. Weil jetzt ein Okafor sogar auch noch den Weg zurückfindet. Ein Vogt kann schon reinschießen, wenn du ihn brauchst. Und so weiter. Also, das ist eine Erkenntnis, nicht nur
ja.
In den zwei Testspielen. Die Schweiz ist breiter geworden.
Ja, ich habe jetzt gefunden, Sanchez in diesen zwei Partien, die er reingekommen ist, habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, es fährt jetzt noch immer noch ein bisschen auf dem Top-Level, ehrlich gesagt. Also ich würde ihn nicht in die Startelf reinpacken. Manzambi, ich glaube jetzt, die Deutschen, die das Spiel geschaut haben gegen die Schweiz, die haben sich alle gewundert, also deutsche Fußballfans haben sich gewundert, was zum Teufel ist mit der Schweiz los, dass man einfach in der 70. Minute oder wenn auch immer reingekommen ist, einen Manzambi einwechseln, so als Backup, weil der hat so einen guten Ruf in Deutschland. Wir werden ja dort immer noch relativ klein gemacht, obwohl wir in den letzten vier Turnieren, glaube ich, jedes Mal besser sind als Deutschland, und zwar deutlich besser, werden wir immer sehr klein gemacht. Aber ja, also grundsätzlich, ich glaube, wir haben wirklich Bank kann uns auch retten dann, respektive einen neuen Schwung bringen. Ich glaube, das ist wirklich eine Erkenntnis, die wir jetzt aber in den letzten Monaten gehabt haben und nicht jetzt wegen diesen zwei Testspielen, weil die Bank, die da gekommen ist, hat ja nicht können funktionieren, weil ja alles durchgeschüttet worden ist. Aber du hast wirklich einzelne Spiele, die dir einfach das gewisse Etwas haben, wo dir eine Summe mehr bieten können am Schluss.
Und der Anduni hat ja auch schon bewiesen,
der kommt ja noch, ja.
Der kommt dann vielleicht hoffentlich schwere Verletzung. Ich möchte
noch zu der Hitze etwas sagen, die Schweiz hat sehr Glück. Die Schweiz spielt ja zwar zu Mittagszeiten, aber in L.A. haben sie ja ein Spiel, das ist ja im geschlossenen Stadion. Das heisst, dort hast du die Hitzeproblematik nicht so. In San Diego, wo sie ihr Camp haben, ist gar nicht warm. Es ist erstaunlicherweise, wir haben da 22 Grad Durchschnittstemperatur. Und dann spielst du noch in San Francisco, wo es das Gleiche ist. Auch, wir reden auch von 22 bis 25 Grad. Also das ist auch nicht eine Hitzedestination und Vancouver sowieso nicht. Also, es hätte können schlimmer treffen als Schweiz, zumindest in der Gruppenphase.
Gut, das wichtige Spiel ist ja dann vielleicht in Houston oder ich weiß nicht, genau. In Kansas City. Aber, weißt du, auf welche Debatte, dass ich mich freue? Das war in Katar übrigens auch so gewesen. Die spinnenden Amis, weißt du, das klimatisierte Zeug. Klar,
ja, wenn alle
Kampfzeuge, ja. Teamhotel, aber gleich, es ist einfach alles abklimatisiert, jeder Presseraum, also das, eben jeder, der schon mal in den USA war, weiss, wovon ich rede, und im Hochsommer wird das wird noch lustig, die Debatte. Ja,
hundertprozentig, ja, das geht genauso wie du. Ja, gut, jetzt sind wir glaube ich unsere Wunschvorstellung durchgegangen. Wir haben Dennis Zakaria angesprochen und ich glaube, mit dem können wir uns wechseln auf unsere Gruppengegner und respektive auf die WM-Playoffs.
Ja, die Schweiz ist das erste Mal in der Geschichte Gruppenfavorit. So wie ja. Ist es zum Fenster aus, oder?
Ja. Gut. Weil ich glaube, wenn es Italien geschafft hat, hättest du diskutieren ja, vielleicht ist es okay, wenn wir nicht Favorit sind, respektive wären wir es wahrscheinlich trotzdem gewesen. Vielleicht würde in der allgemeinen Mehrheit, aber ich glaube, bei Fußball Sachverständigen ist man es dann eben doch relativ schnell mal. Jetzt ist man sicher. Dritte WM ohne Italien. Unfassbar. Debakel, Katastrophe, Desaster. Ich glaube, die italienische Presse hat alle Wörter verwendet, die man verwenden kann zu diesem Thema. Und das, Febu, völlig zu Recht.
Ja, logisch. Es ist Wahnsinn, vor allem, wenn du den Kontext stellst. Ich meine, ich war im WM-Finale in Berlin 06. Und wenn du dann gesagt hättest, dass Italien in den nächsten 24 Jahren ein WM-Spieler gewinnen. Übrigens gegen England in Brasilien. Und das ist aber auch in Vorrunde raus. 2014, 2010 haben sie kein Match gewonnen in Vorrunde. Aus Titelverteidiger und die Rest war nicht dabei. Also das ist wirklich ausgeschlossen, die Prognose dann zumal gewesen. Völlig. Und logisch, oder ich komme jetzt auf viele Reaktionen, die in Serie A immer verteidigen und so. Und die Probleme sind ja tiefer, es sind strukturelle Probleme, die Jungen werden zu spät eingesetzt in Serie A. Diesen Kritikpunkt finde ich sehr entscheidend. Die werden einfach nicht ins kalte Wasser geschossen. Italienische Trainer sind sehr konservativ. Aber du hast jetzt den Pio Esposito und der Palestra, die jung sind, die aber nicht von Anfang an gespielt haben, was so typisch ist. Der Rino Gattuso ist genau so ein italienischer Trainer. Safety first, Erfahrung. Es sind ja viele Puzzleteile, es ist nicht einfach alles nur Scheiße, oder? Sie hätten, ich bin sogar überzeugt, und das ist ein lustiger Punkt, den ich mit einem italienischen Kollegen gestern diskutiert habe, 1982 und 2006 ist Italien Weltmeister geworden, aus dem sprichwörtlichen Nichts, also mit Problemen beladen, Skandal, Korruption und so weiter. Sie sind übrigens vor 5 Jahren Europameister geworden.
Ja,
die Generation, die jetzt scheitert, da sind viele Spieler dabei gewesen. Also, ich habe gestern auch geschrieben, wenn die in WM sind, denen ist immer alles zuzutrauen. Es ist nicht einfach alles nur Kacke. Oder die Spieler sind ja auch bei Top-Clubs, also wenn du Inter als Top-Club akzeptierst. Es ist auch ein unglaublicher Druck jetzt da gewesen. Du kannst in Qualifikation in Norwegen mal scheitern. Oder in der Schweiz, wie vor 4 Jahren. Aber logisch, das sind alles Ausreden. Ohne Stich haben sie es nicht hergebracht. Und der Match gestern ist eine neue Führung, dank dem St. Pauli-Goli. Es läuft eigentlich alles gut. Und dann kommt die rote Karte. Ist übrigens rot. Ist es für dich rot, Bastoni?
Ja, aber ich greife nachher gerade ein. Ich habe mir ein Wording von dir, das ich gar nicht...
Also gut, dann mach ich jetzt gut. Dann komm jetzt gut. Sag jetzt.
Also, sie gehen in Führung nach dem Fehler vom St. Pauli-Goli. Schönes Goal von Moise Kean. Kean, oder wie man ausspricht, wirklich schön, mutig auch gerade. Und das Problem fängt dann an, dass sie dann aufhören, richtig Fußball zu spielen. Weil bis zur roten Karte, die war in der 40. Minute um den Dreh, hat Bosnien ein Torschussverhältnis von 12-2 gehabt. Und das ist ja wie, dass Italien, du führst früher auswärts in Bosnien, auf einem Rasen, der besser ist als Schweiz-Norwegen, aber trotzdem eher stumpf ist. Das war ja wie zu erwarten, ehrlich gesagt. Aber du hörst einfach auf Fußball spielen und respektive stellst dich einfach hinein und spielst nicht mehr mutig nach vorne. Das ist einfach ein Fehler, der nicht passieren darf. Du bist immer noch das bessere Team. Auch wenn ich das Gefühl habe, es hat schon sehr viele durchschnittliche Serie-A-Spieler drin. Also weißt du, nicht überragende Serie-A-Spieler in diesem Team, aber trotzdem qualitativ müsste die Bosnien schlagen. Aber es ist wirklich einfach, es ist kein Spielsystem sichtbar gewesen. Es ist übrigens auch also gegen Nordirland kein System sichtbar gewesen. Dort hast du dich einfach durchgesetzt, weil halt Nordirland wirklich noch deutlich schlechter ist als Bosnien. Aber es ist Qualität zwar rum, kein System zu sehen. Und wenn du 1-0 führst, kannst du doch einfach nicht sein, dass du nachher den Fußball einstellst und dich von Bosnien an die Wand spielen lässt, bevor die rote Karte gekommen ist.
Gut, zwei spannende Sachen, oder? Man muss fairerweise sagen, der Druck war unfassbar gross in diesem Spiel. Das kann ihm lähmen, oder? Das ist mal klar, auch ein Weltklasse-Fußballspieler kann unter Druck Fehler machen. Das ist mal
das, kann ich kurz, ja. Wollte ich dir gerade zustimmen, weil das habe ich mir aufgeschrieben, Italien, wenn die nächstes Mal an eine WM fahren müssen, an einer WM-Quali, dann müssen sie das schaffen über die Liga fahren, also über die Gruppenphase. Italien darf nicht mehr in die Playoffs kommen. Der Kopf lähmt dich. Das ist einfach eine Tatsache. Und es ist wieder passiert, hundertprozentig. Die müssen das schaffen über die vielen Spiele in der Quali und ja, nicht wieder in eine Playoff-Runde kommen. Weil das wird wieder nichts sonst. Die müssen das so schaffen.
Ja, sie müssen, ja. In einer perfekten Welt würde schon vielleicht auch die, also ich finde das halt, da bin ich jetzt der Romantiker, die 20 grössten Nationen sollten ja eh gesetzt sein. Aber das ist, okay, zieh es zurück, es gibt schon eher wieder Ärger, aber der Punkt ist ein bisschen der, und dann ist das halt seit Generationen so. Weißt, ich bin ja nicht ein riesen Fan von Squadra Azzurra. Ich Italien als Land gern, aber, und Inter sowieso, aber und die Menschen halt. Aber das war ja schon immer so gewesen. Das ist die tiefe DNA von den Italos, die führen eins noch. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, sie spielen Catenaccio, aber sie verteidigen. Sie können das ja auch. Viel, oft bewiesen. Aber du hast völlig recht. Warum? Ja, das Team angeht, wir haben Tonali, Riesenkicker, Locatelli, ja. So ballsicher. Parella, nicht eine gute Saison, aber
ja,
Riesenkicker.
Trotzdem, ja.
Di Marco, Riesenkicker. Und hinterin, Calafiori, Bastoni sind auch gute Fußballspieler, Verteidiger sowieso. Warum hören die auf? Das ist so jeder der. Aber es wäre ja vielleicht gut gekommen, wenn die rote Karte, der Mancini pennt. Und der andere ist brutal schnell. Da ist mir übrigens schon aufgefallen, mehrmals jetzt. Aber gleich, der Mancini lässt im Rücken auf und der Bastoni hat 2 Sekunden Zeit und es ist auch nicht sein Jahr. Bastoni ist sehr schwierig im Moment. Es geht so schnell. Es ist eine rote Karte, für mich klar eine rote Karte. Ausgerechnet der Bastoni, für mich, ich habe schon mehrmals gesagt, der beste Verteidiger der Welt. Okay, im Moment ist es schwierig zu sagen, aber es passt ja alles rein, das läuft so dumm. Abkick vom Donnarumma, Kopfball im Mittelfeld, der Mancini pennt, rot.
Aber übrigens, das ist nicht nur einmal passiert. Ich glaube, fast jeder Abschlag von Donnarumma ist von einem Bosnier wieder in Führung geköpft worden und dann ist jedes Mal wieder gefährlich geworden. Respektive immer wieder, und das die ganze Zeit, das ist wirklich nicht nur einmal passiert. Nachher hat es natürlich die Rokade durch das. Aber das ist auch etwas, das hat man doch immer müssen realisieren, dass es so nicht funktioniert, dass die im Mittelfeld die, gut, eben die kleinen Spieler, vielleicht den Tonali, der jetzt zwar nicht so klein ist, aber nicht gerade, meiner Meinung nach, jetzt nicht gerade der kopfballstärkste Spieler ist und Barella auch nicht, dass die vielleicht einfach so Ball einfach auch nicht haben. Und einfach jedes Mal der Zweikampf im Mittelfeld verlieren, weil es nicht zum ersten Mal passiert, sondern alle die Donnarumma-Bälle sind einfach alle gerade wieder zurückgekommen. Das war eindrücklich. Das ist gewählt von Bosnien und schlecht für Italien auch.
Und das Interessante ist ja, dass das, was dir im Abschlag 1 passiert ist, in Aarau, das passiert Fußballspieler auf höchstem Niveau. Ja, du bringst keinen Weifel, du hast den Druck, du wirst den Ball nicht. Ich habe es beobachtet, die Spieler haben sich einfach verstecken, einfach über die Zeit bringen, es wäre ja fast gut gekommen. Übrigens, 6-1 habe ich heute irgendwo eine Geschichte gesehen, wenn der Donnarumma den Ball vom Zecco reinlässt, zählt das Goal nicht, wo er dem Zecco arm geht. Der Torschütz darf ja vor dem Goal den Ball nicht empfangen, aber er wehrt ihn ja mirakulös ab. Und Tabakovic von Füssen, das Goal hat er mir zuerst auch gemacht. Aber lustige Geschichte, Tabakovic, können wir nicht darüber reden. Aber eben, das ist die Hand, es ist so, das kann ich den Donnarumma nicht überlegen in dem Moment, dass dem ein Checo-Arm geht. Aber ich glaube, es stimmt, er ist im Arm. Und wenn er ihn reinlässt oder nicht so geil abwehrt, dann bleibt
er noch. Es ist das so, ich habe auch genug Bilder gesehen von italienischen Fans auf den sozialen Medien, das ist ein ganz klasse Foul zum Checo. Das ist einfach nicht gewesen. Also weißt du, es ist wirklich... Also Italien hat sich nicht. Italien kann sich beschweren, finde ich. Ein Grund, zum Beispiel beschweren über den Schiri, wäre die rote Karte gegen den Bosnien gewesen. In der zweiten Teil von der Verlängerung. Aber ich wollte auch dort nochmal erwähnen, Italien ist auch vorher schon unterlegen gewesen, was 11 gegen 11 sind. Italien hat auch, ich meine, eine rote Karte, die ist natürlich immer ein Killer. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn du mit einem Fußballer redest, der sagt dir, eine rote Karte tut am Schluss weh. Eine rote Karte tut, wenn du in den 40 Minuten eine rote Karte bekommst, dann tut dir die rote Karte noch nicht von der 45. Minute bis zur 60. Minute weh. Weil das kannst du kompensieren mit deinen Schritten. Du musst halt alle mit einem Schritt mehr machen, aber du kannst es kompensieren. Aber Italien hat schon dort nicht können kompensieren. Schon nach kaum ist die rote Karte gefallen, sind sie in sich... Also, ja, das ist alles so... Ah, und dann geht aus als Trainer. Ja, das ist wie das... Es liegt so in der Tiefe alles. Dass du keinen besseren Trainer findest als einer, der noch nie in seinem Leben als Trainer irgendwo Erfolg hat, als... Ja, wo einfach nur, weil die Symbolfigur ist, dein Trainer muss sein, das kann ja auch nicht, das ja, kann ja schon nicht gut kommen.
Hm. Ja, logisch. Es ist schlussendlich, es geht mir zu einfach, wenn man sagt, ja, es ist Bestrafung zu Recht und so. Ich finde, Italien gehört zu den 48
besten Nationen
der Welt. Also trotz allem. Aber nein, es ist sinnbildlich, und dass sie dann, oder Penalty schießt, kann man schon sagen, Lotterie, aber warum schießt der Pio der Erste? Im Nachhinein bist du immer schlimmer, als er angelaufen ist, habe ich ihm geschrieben, hey, warum 20-jährige
Pio? Ich habe gesagt, so.
Ah, das kann doch nicht sein, also, aber ja.
Der Druck ist ja eh schon gross. Wir reden die ganze Zeit vom Druck im Kopf, was sie gehabt haben, weil sie ja die WM wieder arbeiten zum dritten Mal nicht. Und dann im Elfmeterschießen ist ja sowieso noch Druck. Das heisst, noch viel mehr Druck. Und dann kommt noch der Fakt hinzu, der Goalie, das hat sie auch im Kopf. Der Goalie von Bosnien hat in der Bundesliga, glaube ich, 6 von 9 Penalty gegeben. Mhm. Nicht verschossen, gegeben. Also weißt du, dann hast du an dem Kopf, du weißt genau, die wissen alle, sind informiert worden, der Goalie ist übrigens gut, du musst den wirklich gut schiessen, sonst hat er ihn. Und es kommen so viele Sachen zusammen und dann eben haust du die Bälle auf die Latte. Es ist wirklich, oder drüber, natürlich deutlich drüber. Es ist wirklich nicht, und der Donnarumma war auch mir ein sinnbildlich, weil es mir jetzt wirklich auch nicht so gelaufen ist. Ich meine, dann können vom Platz fliegen wegen mehrfachen Sachen. Dann müssen wegen der Zeitverzögerung vom Platz fliegen, bin ich ehrlich. Dann zerreißt er noch am Vasili seinen Notizzettel am Goalie von Bosnien, seinen Spickzettel von der Schütze, zerreißt den noch. Und am Schluss hebt er nicht, wo er auch schon gegeben hat, hebt er nicht. Es passt einfach alles zusammen.
Aber weißt du, Donnarumma hat auch ein EM-Final gewonnen, aber er ist nicht ein super Penalty-Killer, jetzt in der letzten Zeit. Aber oder, und der Punkt ist doch auch ein bisschen der, jetzt ist auch viel Häme da, gerade in Deutschland, unsere Freunde von Bild-Zeitung.
Mamma mia!
Aber auch schon, wie sie über italienischen Fußball scheint, ich habe schon einmal erzählt, ich meine, man muss gleichzeitig sagen, in den letzten 10 Jahren hat Italien mehr Titel gewonnen als Deutschland und England und was auch immer. Aber natürlich ist es eine tiefe Krise, eine strukturelle Krise. Es fällt auch bei den Stadien an übrigens, die ja jetzt endlich modernisiert werden in den nächsten Jahren, höchste Zeit. Aber
ich kann die Häme auch nicht nachvollziehen. Also wirklich komplett gar nicht. Für mich gehört Italien an der WM. Für mich gehört jetzt auch, so wie es gespielt haben, Bosnien an der WM. Ich bleibe dabei. Ich finde, die haben das verdient. Die haben das wirklich gut gemacht. Aber Italien gehört für mich aus Prinzip an der WM. Und Häme ist sowieso nicht. Und bei den Deutschen, und ich darf das sagen mit meinem deutschen Pass, es hat mich wirklich gestresst, dass ich in der, wo Playoffs gewesen sind, am Donnerstag, glaube ich, habe ich Konferenz noch eingeschaltet. Und dann war es so, gewesen, ja, der Sieger von Bosnien oder Italien wird gerade Gruppenfavorit. Dann bin ich so, also meine Freunde, ich weiss, ihr nehmt uns ernst als deutsche Leute, aber die Schweiz, nochmal, ich muss erwähnen, die Schweiz ist in allen Turnieren besser als Deutschland in den letzten Jahren. Italien hat auch schon einen Titel gewonnen. Die haben immer noch die Häme und das Gefühl von kleiner Schweiz oder Häme gegen Italien, kannst du alles nicht ernst nehmen.
Ja, ich finde, wir müssen Kredit geben, Bosnien, und vielleicht über 3 Figuren, möchte ich schnell etwas sagen. Also, Dzeko, ja, ist natürlich die Legende, ist ja bei Inter gewesen, schon dort hat er mich eigentlich viel zu alt gedacht, aber jetzt ist er mittlerweile 40 und er wird nicht ausgewechselt, der Dzeko wechselt sich selber aus. Nicht mal der Barbaresco, ist ja unglaublich, dass er sich nach einer Schulterverletzung in den letzten Aktionen, wäre auch ein Penalty-Schütz gewesen. Aber,
ja, das ist wegen dem auf Platz geblieben.
Ja, eigentlich ist er wegen dem, hat er durchgespielt, hat sich ja kaum mehr bewegt, aber ich habe Bilder gesehen, eben mittlerweile musst du ja aufpassen, was ist Kai, was nicht, aber offenbar haben die 7-8 Uhr Morgen ihre Disco noch gefeiert, der mit der Schulter in Schlingen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wirklich nicht, er gehört eine WM aus Leiderfigur. Nein, wenn die der Alain Begovic, der ja Leverkusen gehört und zurückgeht zu Leverkusen, habe ich schon... unfassbar guter Fußballer. Neigt noch so ein bisschen zum Leichtsinn, aber sensationell. Also, ja, wenn er gegen die Schweiz spielt, ja, das ist wirklich ein Riesenkicker.
Auch weil er den Penalty gemacht hat.
Genau. Und auch von Eindhoven auch, der 20-Jährige, die eine Flanke hängen durch, unnötig, aber zwei super.
Bei Aktarevic.
Ja, genau, super. Und der Tabakovic, wo ich tatsächlich sehr gut und lang kenne, und es ist wirklich lustig, ja. Dann, also vor Ewigkeiten, habe ich sicher schon mal erzählt, habe ich geschrieben, dass sie gerne für das Nationalteam, und auch ein 19 ist gewesen. Von physisch Grösse, Abschluss, und dann ist er ja kläglich gescheitert. Bei GC, bei IB, überall müssen flüchten auf Österreich. Und es macht mich wirklich für ihn sehr, sehr freut, wie er sich jetzt durchsetzt, wie er, ja, er schießt einfach gehen, er ist jetzt auch nicht der Eleganteste und so, das ist nach wie vor, aber er schießt hier in der Bundesliga, er hat einen schwierigen Karriereweg gehabt. Klar, das Goal hättest du geschossen, aber er steht dort, er macht, er holt auch den Penalty rein. Und er, hast du gesehen, weißt du noch, vielleicht noch die Grinta, wo er hat, die Entschlossenheit im Gesicht, der ist ein Krieger, sorry für das Wort, aber auf dem Platz, der geht voran und für ihn, was mich mega gönnen, logisch wird er jetzt die nächsten 2 Monate auf und runter gespielt in den Medien in der Schweiz, der Grenchner, Das schon angefangen. Aber ich meine, ich gönne dem Tabakovic.
Aha, wir Schweiz, Bosnien, schießt das Tor.
Ja, logisch.
Ja, also dort wollte ich nochmal Muri vorwerfen, wieso man den mitgenommen hat, wo er seinen Aufschwung hatte. Hätte man schon lange bei sich mitgenommen. Nicht für Bosnien im Sturm, sondern bei uns. Auch das muss man einfach nochmal erwähnen. Den hat man verschlafen, oder respektive man hat es einfach nicht wollen. Ich bin beim Penaltyschuss, wo er antreten ist, einfach Kopf gehabt, mach den bitte. Also wie gesagt, mein Herz hat eher für Italien geschlagen natürlich, als langjähriger Italien-Feriengänger und einfach Fußballnation Italien. Aber ich habe einfach gedacht, nicht Tabakovic. Wenn jemand für uns, nicht Tabakovic bitte. Und man muss schon eben Bosnien Credit allgemein geben. Da haben so einen Demirovic, der bei Stuttgart performt, wo er bei St. Gallen war. Also die Offensive, wo du jetzt da, die zwei Flüge, die du noch angesprochen hast, plus Dzeko, Demirovic, Tabakovic, die ist sehr, sehr gut. Mhm. Also weißt du, das wird für viele Nationen an der WM schwer sein, die Offensive in Zaum zu behalten. Die werden ihre Chancen haben und sind alle bekannt, dass sie ihre Chancen nutzen. Deshalb da wird sehr spannend sein, Bosnien an der WM anzuschauen.
Ja, hinten ist ja nicht schlecht, klar.
Aber von der Namen her vorne ist. Darum habe ich auch nie verstanden, das gibt ja das Video von den Italienern, wo sie nachher zusammen auf dem Handy schauen. Ich habe das nicht verstanden. Bosnien hat bessere Spieler als Wales eigentlich. Hm. Du hast dann noch das Pech vom Emotionals. Natürlich, walisische Fans sind auch hardcore. Aber dann hast du wenigstens noch ein Stadion mit einem englischen typischen. Also, sag jetzt bewusst Englisch, aber mit dem englischen Rasen, mit dem schönen Rasen, weißt du, hast wie so, das wäre alles viel besser gewesen. Ich habe es nicht verstanden, wie man die Reise nach Bosnien bevorzugt hat. In diesem Stadion, in diesen UFO, also das ist ja, mit diesen Fans, das habe ich nicht verstanden. Das kann wahrscheinlich jetzt auch kein Italiener mehr erklären, nach dem.
Ich bin absolut deiner Meinung. Das ist ein legendäres Video, wo sie das Penalty schießen und dann jubeln quasi. Die Marco und so, ja, aber es ist im Nachhinein, sie müssen einfach beitschlagen. Also,
ja.
Und vielleicht die anderen Playoff-Spiele, also für mich die Türkei nicht gut gespielt, die beiden spielen, aber super sind sie dabei, die sind richtig gut. Schweden wollte ich auch, aber ja, böse Kommentare kassiert, wo sie ja so meine 6 Spiele, 2 Punkte in der Schweizer Gruppe. Eigentlich haben die es nicht verdient, sind wir diese.
Nein.
Aber halt einfach schon, Gyökeres war da, gewesen, was es nicht gebraucht hat. Und Tschechien, Dänemark finde ich ein bisschen schade, denen hätte ich lieber gehabt, aber es ist ja schlussendlich 50-50 Match gewesen, auch Penalty schiessen. Wenn, also wie siehst du das, vermisst du ausser den Italienern jetzt jemanden?
Also du hast sicher mal jemanden aufgezählt, Dänemark. Ich finde, Dänemark gehört auch an der WM.
Genau.
Ich finde jetzt aber auch, Tschechien hat es auch mal verdient, an der WM zu sein, weil eigentlich ist es für mich auch ein Land, also in meinem Verständnis ist Tschechien halt durch die ganze Europameisterschaft auch ein Land, wo eigentlich oft an der WM ist. Sind es aber nicht. Sind in den letzten 20 Jahren nicht einmal gewesen, glaube ich. Darum ist es schon okay, wenn auch Tschechien dabei ist. Aber Dänemark fehlt mir schon ein bisschen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Italien ist klar, da müssen wir nicht mehr reden, Costa Rica. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie Costa Rica fehlt mir. Und Chile.
Ja, Chile habe ich auch noch.
Aber sonst nicht.
Genau, wenn der Feld zusammenstehen. Wie?
Sonst ist ja alles da, oder?
Es genau, es hat einfach. Mir hat auch einer geschrieben gestern, ja, schau jetzt, eben, halt, wo Italien ausgeschieden ist. Und ich muss jetzt wirklich sagen, die Schweizer Gruppe ist jetzt schon nicht so sexy, darf ich das sagen. Logisch nicht. Aber es hat die Vorrunde schon nicht. Aber der hat mir geschrieben, die WM war für ihn im Achtelfinale. Und das ist ja ist ein übertrieben natürlich. Aber es hat jetzt schon nicht unendlich viel Spiel. Was mich jetzt so fasziniert, aber gleich, also wenn es dann losgeht und wenn die Weltlage, eben, wir kommen jetzt zur WM halbwegs zulassen, dass man sich auf ein Fußballspiel freuen darf, werden wir die WM dann gleich eure Vorrunde intensiv verfolgen, oder? Also, ja.
Ja, und es wird immer wieder so Nationen geben, die überraschend stark sind, respektive für Furore sorgen, weil sie das Startspiel auf einmal gewinnen und dann finde ich es auch geil, wenn das zweite Spiel auch schauen von ihnen, wo du nie erwartet hättest, also wenn man das Team gut findest. Also weißt du, es ist wie so, das gibt es ja an einer WM immer. Und der WM ist halt, für mich lebt der WM vor allem von der Gruppenphase, bin ich ehrlich. Schon immer so gewesen. Die ganz viele Spiele auf das Mal, immer Fußball. Natürlich jetzt für viele in der Schweiz dann in der Nacht. Aber trotzdem, das ist für mich auch ein grosser Teil, der eine WM ausmacht. Und ich finde mich jedes Mal, je näher es Ende entgegenkommt, desto schader finde ich das dann am Schluss. Weil ich schaue mich eigentlich nicht satt. Und dann bin ich gespannt, wie das ist jetzt mit so vielen Spielen, ob ich mich satt schaue.
Weißt du, am Ende des Tages, und da erzähle ich gar nichts Neues, Fußball ist Emotion. Und man weiss vorher nicht, was passiert. Das macht die unglaubliche Faszination. Also, wenn du ein Team hast, und das hat ja jeder Fußballfan, irgendwas Team mit Herz, und das dabei ist, dann bist du eh dabei. Ich sehe es jetzt in der Champions League, wenn du nicht dabei bist, ich freue mich auf die Matches, aber es ist jetzt nicht so, wow. Und der WM ist es immer so gewesen. Also, ich aus mir erwarten, wenn Brasilien ausgeschieden ist, schaue ich logischerweise weiter beruflich oder wie auch immer als Fan, aber es ist nicht das Gleiche. Aber im Moment ist ja noch die Vorfreude ist da. Und gleichzeitig, seien wir ehrlich, wir haben noch genug Zeit, über das zu reden, aber im Moment ist es schon schwierig vorstellbar, Trump, Iran, Krieg, Politik und so weiter, Einreisepolitik von Amis. Es gibt schon auch sehr, sehr gute leider Gründe, vielleicht auch zu sagen, ich stelle das in meinem Umfeld fest, dass es Leute sagen, ja, die WM, vielleicht boykottiere ich es, also ich gehe natürlich nicht so weit, aber das kann ich schon sicher an.
100%ig, aber es ist immer so, also nicht immer, das ist leider ein bisschen damit zu tun, mit der Vergabe der letzten Jahre, natürlich schon extrem damit zu tun auch. Am Schluss hat es trotzdem selten jemand boykottiert. Das ist ja immer so eine Problematik dahinter. Aber ich verstehe alle, die finden, hey, nein, das kann ich, das kann ich dann nicht auf Frieden, Freude, Eierkuchen machen, wenn dann eben dran noch ein Krieg läuft. Aber es geht noch lange, es fließt noch viel Wasser der Rhein ab, bis es dann wirklich so weit ist. Und dann werden wir sehen, und wir werden eben, wie gesagt, sicher noch mal drüber reden. Wo wir aber auch noch kurz darüber reden können, über gewisse Nationen. Mhm. Deutschland ist natürlich der Nagelsmann ein Gesicht, also ein Meme geworden, weil er einfach alles gegen den UNDAF hat, weil er den einfach wohl nicht gerne hat und das auch wirklich jeden Moment nutzt, um das zu sagen, dass er eigentlich nicht so ein geiles Typ findet. Und durch das, durch seine Kommunikation, die jetzt mittlerweile wirklich sehr negativ behaftet ist, allgemein. Wir haben ja schon mal über das Interview geredet, das er gegeben hat im Kicker, jetzt aber auch wieder. Sorgt er eher weniger für WM-Euphorie in Deutschland, sondern eher für den What-the-fuck-Moment, ehrlich gesagt.
Ja, also er hat mich wahnsinnig irritiert, schon, wo er das Interview gegeben hat. Natürlich für den Kicker gut gewesen, dass er so offen darüber redet. Man kann sagen, okay, mutige Kommunikation, er ist immer noch jung, er ist fresh, er will etwas geben, er kennt das Medienspiel, das kann man alles positiv sehen. Ich finde, das ist noch okay, da kann man geteilt sein. Beim Mundaffing ist er zu weit gegangen. Er war brutal genervt, wo es halt auch in Stuttgart tagelang ein Thema war. Und er schätzt ihn offenbar nicht so gut ein. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat er ja wirklich Rollen verteilt für alle seine Spieler, was ja noch clever ist auf einer 7-Wochen-Edition. Lass mich das schnell aussehen. Und für Mundaff hat er offenbar einfach die Joker-Rolle vorgesehen. Also, ja, hinter dem Havertz und hinter dem Woltemade ist er einfach wirklich der Drittstürmer. Vielleicht sogar der Füllkrug noch vor ihm, vielleicht sieht er ihn sogar auf dem Zähne, habe ich irgendwo gelesen, was ich nicht verstehen kann. Aber es ist ein geiler Kick in der Rundaf, aber du kannst ihn nicht öffentlich... Klar ist der Rundaf ein forscher Typ und sagt, er hoffe, er... Aber was soll er denn nach dem März sagen? Er hoffe, er bleibt auf der Bank. Also ich meine, du willst ja ambitionierte Fußballspieler, wie er sich nicht geäussert hat. Aber es ist so ein bisschen unbedarft. Ich meine, er ist nicht Trainer von Havels, er ist deutscher Nationaltrainer.
Rede, Febo, rede. Also ich meine, die Rollenverteilung ist genau das Prinzip, das Problem, das er jetzt eigentlich sich selber macht. Indem man im März einfach eine Rollenverteilung macht, die WM geht zwei Minuten los, wir wissen nicht, wer sich noch verletzt, alles. Und das ist mal das eine. Gut, er hat sie gemacht, er sieht unter für diese Rolle. Und dann wird der UNDAF reingebracht, nachdem ihn alle schon gefordert haben, hey, übrigens, lass doch jetzt mal gegen Ghana von Anfang an spielen, er ist der beste deutsche Torschütze, 18 Goal. Und dann kommt der Nagelsmann und sagt nein, aber bringt ihn dann doch noch rein. Der UNDAF schießt entscheidende Goal, macht er übrigens gut, wirklich in perfekter Stürmermanier, schießt Goal, steht nach dem Spiel an. Und der UNDAF, also wenn er dient, was mit dem UNDAF läuft, ist so erfrischend, er ist so sympathisch. Er hat sich dann auch gerade selber geäussert zu der Pfiff, gegen Leroy Sané. Weißt du, er macht wirklich, das ist ein Spieler, den du brauchst in so einer Kampagne. Und dann sagt er dann auf die Frage, ja, was er sich erhofft, wenn er Goal schießt. Weißt du, er wird ja noch gefragt, sagt er eben, er hofft sich natürlich so viel wie möglich Goal schießen und dann seine Rolle ein bisschen verbessern. Und das ist eine völlig legitime Aussage. Was will, eben wie du gesagt hast, will er sagen, ich freue mich als dritter Stürmer dabei zu sein und dann mal vielleicht ein Goal schießen. Nein, natürlich nicht. Und der Nagelsmann sagt dann gerade an der PK wirklich eiskalt, ja, nein, das wird eh nicht passieren. Glaube eher nicht. Die Rolle hat jetzt eine Rolle. So, what? Hä? Ja. Stell dir vor, jetzt verletzt sich einer. Was machst du denn? Du machst dein Spiel öffentlich vor allen fertig. Du einfach sagen, ja, das ist geschehen, schießt ein Goal. Es ist noch nicht alles geschlossen. Sag doch so etwas, dann ist gut.
Genau.
Oder faktische Fehler. Dann haut das Zeug raus wie, ja, der UNDAF, der ist gut, wenn die Spieler müde sind. Ob er das auch noch gemacht hätte, wenn er von Anfang an gespielt hätte, würde er bezweifeln. Es gibt genug Zahlen in dieser Bundesliga-Saison. Der Unterf hat die von diesen 18 Goalen, die er geschossen hat, oder diesen 5 Vorlagen übrigens auch noch, hat er irgendwie 7 ab der 75. Minute gemacht. Das wirkt so, als wäre der Unterf eine faule Sau, der nicht 90 Minuten mag spielen. Und das stimmt ja alles auch nicht. Das ist wie einfach so irgendetwas gegen den Spieler schiessen. Also es ist völlig daneben. Und ich frage mich auch, es wird doch genug erfahren sein, auch wenn er noch ein junger Trainer ist, wie man mit so Zeug umgeht.
Ja, es ist total respektlos. Ich bin voll bei dir. Und eben, wenn er quasi suggeriert oder sagt, ja, wenn er von Anfang an gespielt hat, hätte er dort den Schritt nicht mehr machen beim Goal gegen Gal. Ja, das ist einfach. Das ist, ja, das können wir im Podcast diskutieren. Über Embolo oder über irgendeinen Nationalstürmer, aber eben nicht als Trainer über die Spieler. Also, das ist wirklich jenseits. Das habe ich wirklich selten gesehen, aber ja.
Naja, gut. Machen wir weiter mit anderen Nationen.
Ja, vielleicht, also, ich bin schnell nachschauen. Das ist ja das lustige Wettquote. Wenn du heute setzt, Italien wäre ja instantly Top 10 gewesen. Das ist ja noch spannend, wenn sie sich qualifiziert hätten. Die Schweiz ist übrigens 1, ja. Die Schweiz ist 11, so gut sind sie noch nie gewesen. 41 ist die Quote, also für 10 Franken würdest du 410 bekommen. Vor ihr ist Belgien, Norwegen, Holland, also aufwärts. Deutschland, Portugal 13, Argentinien, Brasilien 9. Frankreich 7, England 6,5 und erst Spanien mit 5,5. Gehst du d'accord mit dieser Einschätzung ungefähr? Spanien, England, Frankreich, Brasilien, Argentinien?
Ja, also für mich ist natürlich mein Herzschlag natürlich noch die Deutschen mit, aber grundsätzlich gehe ich d'accord mit dieser Einschätzung.
Ja, also für mich ist schon, für mich ist keiner klar Favorit.
Ja,
viele sagen
so,
Spanien,
ja.
Für mich ist das nicht so. Aber was ich gar nicht gut finde, ist natürlich bei England. Ich bin nie ein Freund und Fan von Thomas Tuchel gewesen. Und das, also klar, wenn der Kane halbwegs fit ist in dieser WM, der Kane ist einfach ein sensationeller Mittelstürmer. Aber irgendwie, Tuchel hat Mühe mit grossen Figuren. Was mache ich mit dem Foden, was mache ich mit dem Palmer, was mache ich mit dem Bellingham? Also, entweder macht er wirklich ein radikales Aufgebot, was ja sehr spannend wird. Die englischen Medien sind, die sind auch radikal und lassen ihn halt daheim, Bellingham zum Beispiel. Aber wenn er all die Stars mitnimmt, Saka und so weiter, dann kann er nicht auf die Bank setzen. Und der ist so diffus, der Tuchel, manchmal, finde ich,
ja. In
seinem Vorgehen. Oder wie beurteilst du das? Also,
kann
doch nicht gut kommen. Also.
Ich habe auch das Gefühl, der Tuchel hat so eigentlich den Aufbruch gehabt nach dem Southgate. Und man kann ja eben über den Southgate sagen, was er möchte. Er hat auch keinen Titel gewonnen, aber er hat England in viele Finale geführt, jetzt mit ihm in viele Halbfinale. Also eigentlich hat England eine gute letzte Jahre gehabt, mit guten Ergebnissen an Turnier, halt nie den grossen Wurf. Und angekündigt ist immer geworden der Fußball, die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und England spielt jetzt unter dem Tuchel genau den gleichen Seich zusammen. Also es ist nichts Schönes dahinter. Trotz so vielen grandiosen Fußballer. Tuchel ist jetzt der Trainer, das finde ich auch ein geiler Fakt, den ich gelesen habe, ist der erste englische Trainer, der gegen eine Mannschaft aus Asien verloren hat, sie haben gegen Japan verloren. Und letztes Jahr der erste englische Trainer, der gegen ein afrikanisches Team verloren hat. Die haben vorher noch nie gegen Afrikaner und Asiaten verloren. Und Tuchel hat jetzt einfach in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren gerade beides geschafft. Ich finde auch, es wird ganz schwierig gewesen, eben, das ist natürlich auch, die englische Presse ist auch hardcore und die Stimmungsmache ist dann gross. Wenn man von Deutschland, von den 80 Millionen Bundestrainer redet, in England ist es noch viel extremer.
Mhm.
Darum, es ist kein einfacher Job, aber er wird irgendeinen Spieler die Hause lassen, wo du auch denkst, what the fuck, wieso lässt er so einen Spieler die Hause? Und nicht dann irgendwelche Nasen mit, die er einfach auch irgendwie aus Liebe gern hat, wo keine Rolle wird spielen an der WM.
Ja, weißt du, ich könnte mir vorstellen, wir wissen ja alle, dass es 6, 7, 8 Nationen hat, die unglaubliche Teams und Kader haben. Das ist ja logisch. Ich glaube aber, es wird noch viel mehr als in früheren Weltmeisterschaften so sein, dass sich ein Team, das stabil ist, das die Spieler in Form sind, ich sage jetzt ein Mittelklasse-Team, Kategorie Schweiz, Kolumbien, Uruguay, Kroatien, Norwegen und so weiter, die können ganz, ganz weit kommen. Irgendeine Nation, die stabil ist, die vielleicht halt auch mal das Penalty-Schießen besteht. Ich sage, es werden nicht 4 Top-Nationen im Halbfinale sein, es wird sehr unberechenbar sein und es ist für viele Teams viel möglich und es wird viel Überraschungen geben, glaube ich auch. Weil es ist auch, man ist schon zusammengerückt, oder? Du hast nicht mehr Ja, aber in Italien, in Bosnien, es ist einfach sehr, sehr eng geworden, ein Team, das sich in einen Raum spielen kann, der eine Einheit ist. Und das ist natürlich ein Faktor, der die Schweiz sehr, sehr stark prägt, dass sie halt wirklich eingespielt sind und Wissen aufeinander verlassen. Und hingegen hat es viele Top-Nationen, wo noch vieles unklar ist. Eben England, Brasilien, wer spielt denn wirklich und so weiter. Wir warten sehr, sehr ausgeglichene Weltmeisterschaft.
Es ist ein bisschen wie die Champions League das Jahr, es hat niemand, der richtig raussticht. Und ich habe das Gefühl, bei Nationen ist aktuell genau das Gleiche.
Mhm. Genau.
Gut, dann würde ich sagen, Weltmeister-Tipp geben wir uns anders mal ab. Machen wir noch unsere Mount andere Liga aus Rubrik in dieser Folge. Du hast ausgesucht. Was hast du gewählt?
Genau, jetzt geht es aus aktuellem Anlass so ein bisschen. Es sind ja wieder wie zwei Ranglisten offen. Bist du nachgekommen, was meine Idee war? Ja. Aktuelle Fußballspieler, die Fußball spielen. Jetzt, heute, 1. April übrigens, er mutet wie ein April-Scherz an, Italien nicht dabei. Und aber auch aktive Fußballer, die noch spielen. Es sind ja wie zwei Ranglisten. Wer sind im Moment die vier Besten und welches sind die vier Grössten? So ein bisschen so. Bist du einverstanden?
Komm, wir machen uns sicher, dass wir bei der zweiten Rangliste, die dann dann, wo er auch noch älter sind, haben wir sicher drei gleiche. Und der vierte bin ich gespannt.
Also, dann fangen wir doch dort an. Also, in dieser Reihenfolge, kleiner Scherz, Ronaldo, Neymar und Messi sind unbestritten.
Ich habe Messi, Ronaldo, Neymar in dieser Reihenfolge. Aber ja, unbestritten.
Gut, in der vierten hast du wahrscheinlich den Lewandowski oder den Kane.
Nein. Kane habe ich zuerst gehabt und bin nachher nochmal in mich gegangen.
Da hat er keine Titel gekommen, außer der Bundesliga. Da gewinnt jeder mit Bayern. Also, wer hast du?
Nein, ich lasse dich.
Modric.
Ja. Hey, Sticht, 4x4.
Nein, ja. Doch. Bist du gleich Kenner. Ja, ich habe es über das Herz gebracht, einen Milan-Spieler zu wählen. Aber nein, Modric ist sein Gesamtkunstwerk, alle Titel, wie er immer noch Fußball spielt.
Gestern, in einer Phase, wo Messi, Ronaldo prägend sind, Weltfußballer werden, ist auch etwas, was niemand anders geschafft hat sonst. Deshalb, sein Werk ist groß und sein Werk muss belohnt werden mit einem Platz auf unserem Mount Rushmore.
Gestern war ja Brasilien-Kroatien, die Highlights geschaut heute Morgen. Und der Modric war der brasilianische Spieler gewesen, und der Neymar war auch nicht dabei auf dem Feld. Die äußere Späße. Ja, ich hoffe, der spielt noch 10 Jahre. Das ist natürlich voll unrealistisch. Aber Luka Modric, hoffentlich verletzt dich nicht bis zur WM. Und aber übrigens, von diesen vier, wo man ja könnte sagen, vielleicht viel würde ja der Lewandowski nehmen, der eine Goalmaschine ist. Also Lewandowski ist nicht der WM, Neymar. Ich sage, er wird der WM sein, wo Brasilien hat. Der Vini, es gibt zwei Vinis. Jetzt gestern hat er gut gespielt gegen Kroatien. Riesaktion vor dem einen Goal. Aber ich habe gegen Frankreich wieder geschaut. Vini, die Zähne auf dem Rücken, zu grosse Last. Brasilien braucht den Neymar. Das sage ich nicht, weil es mein Lieblingsspieler ist.
Ja.
Der Druck wird so gross sein. Wenn er fit bleibt, wird er ihn müssen mitnehmen.
Vor allem der Neymar kann den Druck abfedern von der ganzen Mannschaft.
Genau. Und er muss auch nicht jeden Match spielen. Aber eben, Lewandowski nicht dabei. Neymar stand jetzt nicht dabei. Messi hat sich noch nicht committed, dass er dabei ist. Er wird schon dabei sein. Aber und Ronaldo ist auch immer so ein bisschen, jetzt ist verletzt gewesen. Also mindestens zwei sollte schon dabei sein von diesen vier.
Ja, die werden der Modric wird sicher dabei sein. Das heisst,
ja, sowieso, ja.
Also sind schon mal drei, also Lewandowski ist klar nicht, aber ich sage alle vier, die wir jetzt aufgezählt haben, sind dabei.
Gut, wäre schön. Also jetzt die andere Rangliste ist ja fast ein bisschen spannender.
Die sind auch alle vier dabei, die ich habe.
Sowieso. Sag mir mal Clubs.
Ja, also nein, look, es ist, ich habe mir gerungen, dass ich nicht am Schluss sehr Bayern-lastig werde, aber ich bin Bayern-lastig geworden mit diesen Top 4.
Also ich habe zwei von Bayern.
Ich auch.
Einer von Barca, einer von Real.
Ich habe einen von Real, einen. Also gut, ich weiß genau, ich sage dir, was du hast, ist gut.
Ja, okay, ja,
ich sage, du hast den Kane,
ja.
Den Olise, den Mbappé.
Nein.
Oh, und den Lamine Yamal?
Ja.
Okay, gut.
Den Real habe ich gleich, der Vini, wo er halt einfach. Okay. Der ist für mich höher als der Mbappé, wo er mehr kann als der Mbappé. Ich weiß, okay. Kann man jetzt auch sagen. Du hast keinen Olise, wie auch immer. Jamal ist eigentlich unbestritten, das verstehe ich nicht.
Habe ich gehabt, aber ich bin nachher mit meinem Herz gegangen und habe ihn rausgeworfen.
Oh, ja, wer hast du denn? Mbappé in dem Fall oder Haaland?
Nein, also ich habe Olise, Kane, Mbappé und einen PSG-Spieler.
Vitinha?
Ja.
Ja.
Ich weiss, das ist jetzt meine, das Glück ist es meine. Ich habe zuerst ja mal gekannt, bin es durchgegangen, welchen Spieler liebe ich zum Zuschauen. Und dann Mbappé liebe ich eigentlich nicht zum Zuschauen, aber der hat durch die Zahlen, die er hat, ist er für mich in die Liste gekommen. Aber ich habe einfach gefunden, ich liebe ihn mit ihm, ich liebe ihn mit ihm, ich liebe ihn zum Zuschauen, wenn er Fußball spielt. Das ist so etwas Schönes, was man eigentlich nicht oft sieht. Darum habe ich den in meine Liste genommen.
Ist natürlich eine Kennerwahl, so Kategorie Modric. Also weißt du, logisch, Vitinha ist so prägend, ein Riesenkicker. Kann ich nachvollziehen, kann man bei mir von mir aus durch eine Vini ersetzen im Moment. Wir reden ja aktuell. Aber Jamal ist für mich unbestritten. Wenn ich dem für mich ist der, ich habe noch nicht, weißt du, ich weiss Flow so und alles, aber so einen guten Fußballspieler. Der muss dabei
sein. Ja, so, ist für mich alles legitim, dass man sagt, der muss dabei sein. Hat auch eine brutale Quote und so in der Liga, aber ja, ich habe jetzt da mein Herz, mein Herz hat da gesprochen.
Gut, endlich Testspiel vorbei, immerhin sind Playoffs gewesen, Wochenende.
Aber geil gewesen, die sind richtig geil gewesen.
Die sind geil gewesen, ja sicher. Ja. Jetzt Wochenende geht es weiter, nächste Woche geht es weiter mit der Champions League, werden wir alles besprechen. Gleichwohl, das Wochenende unfassbar viel Topspiel. Also, wir können dann schnell durchgehen. Auf was freust du dich am meisten fußballtechnisch am Wochenende? Auf GC wahrscheinlich, oder?
Oh, du machst mich fertig. Ich weiß es nicht. Ich habe keins von euch richtig raus. Es sind geile Spiele, ich gebe dir recht. Aber ich habe jetzt nichts, wo mich richtig, seit die Liverpool im FA Cup, weil es hat ein bisschen das. Win or die, ja. Das ist ja, finde ich schon auch noch lustig. Vor allem, wenn es meine Teams sind.
ich meine, in Super League ist ja wirklich, klar, es ist noch spannend, wenn Europa Cup kommt. Unser Spiel vor Wochen am Schluss wird sie Basel Ibe, wo ja beide noch darum kämpfen, in Europa Cup zu kommen. Aber Thun, eine lustige Geschichte gehört heute Morgen, ist, glaube ich, heute Morgen der Vorverkauf auf noch für die letzten Tickets Thun-Basel in anderthalb Wochen, was ich das erste Mal rechnen ist. Ich glaube, eine Minute gegangen. Also Rolling Stones zustände beim FC Thun, wer hätte es gedacht. Aber eben, das Einzige, was wirklich spannend ist, ist ja GC oder Winterthur, meiner Meinung nach, wo man wirklich noch Spannung drin interpretieren kann, wenn man will. Und da sehe ich nicht so gut oder nicht so positiv für GC, aber das haben wir ja ausführlich diskutiert. Oder hat sich für dich etwas noch geändert? Bist du noch reingegangen? Hast du noch etwas erfahren?
Nein, ich bin zum Glück nicht in mich gegangen. Ich habe mich jetzt zum Glück nicht ein paar Tage mit GC befassen. Schöne Tage.
Ja, im Auslandfußball ist die Bundesliga unsere Teams gegeneinander. Freiburg, Bayern. Ich habe schon x-mal erzählt, was ich da für schöne Erlebnisse gehabt habe in diesem Spiel.
Tickets?
Nein, ich könnte natürlich auf die Pressetribüne, aber ich mit dem Sohn gehen, ich war ein bisschen später dran. Ich habe noch beim SC Freiburg jemanden, der viele Klasse mehr nicht, aber komischerweise war Bayern noch so beliebt.
Ich weiß auch nicht, wieso echt, gell?
Aber ich habe jetzt auch nicht mehr darum getan. Ich würde dann nochmal fragen, morgen oder übermorgen, und sonst schauen wir den. Ich glaube, Samstag Nacht,
ja, ist das Spiel. Ja,
Konferenz, ist auch gemütlich.
Sechster Spiel, sechste Konferenz, wir freuen mich drauf.
Genau. Serie A ist Inter, Roma, Napoli, Milan. Grosses Spiel. FA Cup hast du gesagt. City, Liverpool, dort finde ich aber die lustigste Geschichte. Die Port Vale.
Ja.
Vale. Spricht man das so aus? Vale. Die sind letzte, dritthöchste Liga. Ich glaube, Sunderland rausgetan. Also die sind irgendwie das 68. beste Team. Aber stehen im FA Cup Viertelfinale. In Chelsea, bei Chelsea. Und in Spanien ist Atletico Barça. Also ein spannender Titelkampf in Spanien zwischen Barça und Real. Also ja, es geht zum Glück steil und interessant. Los, und nächste Woche Champions League, Real Bayern und so weiter. Also ja, endlich wieder Fußball.
Nein, das kann ich nicht so sagen, weil ich habe Playoffs richtig geil gefunden. Das Spiel hast du schon rauchen, aber Playoffs habe ich alle richtig geil gefunden. Deshalb habe ich jetzt schon Fußball gehabt in dieser Zeit. Halt weniger, aber es war schon geil gewesen.
Ich bin jetzt heute nicht geschlagen. Also weißt du, eben, es ist einfach nicht das Gleiche. Weil ich so
Zeta
halt sehr, also immer ein bisschen. Und klar, ja, Italien fehlt einfach. Ich meine, stell dir vor, schon noch mal als Schweizer Optik, aus Optik von 20 Minuten von allen. Schweiz, Italien, Los Angeles, was für ein grosses Spiel. Und jetzt ist nichts gegen Bosnien, aber Schweiz, Bosnien, Los Angeles, so nicht ganz der gleiche.
Ja, es ist schon die ganzen Italiener, die dort, wo in der E wohnen und überall in den USA verteilt sind, die ganzen ausgewandert Italiener. Das wäre ja, weißt du, wie es fast wurde. Und jetzt ist es einfach, ja, jetzt wird vielleicht die Tickets sicher billiger sein wie die Schweizer Fans. Ich sage so, Preise werden sinken.
Wäre sie egal.
Genau. Also, Tippspiel.
Spiel der Woche Basel-Ibe. Willst du etwas dazu sagen? Warten wir ab. Es ist jetzt eigentlich beides ja richtig im Seich, aber jetzt es ist jetzt ruhig gewesen. Ich bin noch gespannt, welches Team. Also, eben, ich sage Shaqiri, Lichtschreiner bei Basel, habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ibe macht mir im Moment ein bisschen stabiler. Oder ich habe das Gefühl, ja, traue Ibe mehr zu. Championship Group heisst das ja näher, oder?
Jedes Mal, wenn mir Ibe etwas zutrauen, verlieren sie nachher. Deshalb traue ich ihnen mal jetzt einfach mal gar nicht zu. Und lass mich überraschen, was die zwei da bieten.
Und der ganze Erbstreit von den Reisebrüdern über Ibe können wir dann schon genau, das nächste Mal. Ich glaube nicht, dass das Spiel, das ist auch noch ein Punkt, jetzt gross betrifft. Das ist natürlich eine Unruhe da im Umfeld und es ist nicht schön, ja, alles. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Joel Monteiro oder ja, Alvin Sanchez am Sonntag noch, am Samstagabend daran denken, der Erbstreit. Oder? Das wird nicht
ausgehen. Das glaube ich auch nicht. Also komm, jetzt gehen wir zum Tippspiel. Wir haben zur Feier des Tages, respektive sind das schon richtige Verzweiflungsversuche vom Febu, dass er jetzt schon Vollspiel auswählt statt 3, damit er noch eher aufholen kann. Aber ich gehe das mit, weil ich möchte ja, dass es spannend ist und dass er nicht am Schluss brüllend die Heimhocht in ein Häufchen Elend und mir dann schreibt, hey Sven, was soll das? Ich bin so schlecht im Tippen. Deshalb,
es wird wie letztes Jahr sein. Ich gebe dir ein bisschen Schnur und überhole dich dann. Übrigens, letzte Woche habe ich 13-3 gewonnen, also 5 Punkte im Golf. Gut, das war obvious. Dann habe ich Italien-Nordirland 2-0, Volltreffer. Ukraine-Schweden habe ich Tordifferenz für Schweden richtig gehabt. Leider Schweiz-Deutschland. Ich kann ja nicht auf Deutschland tippen. Hast du einen Punkt mehr gemacht? Aber ich bin nur noch 23 Punkte zurück. Und genau, jetzt haben wir 5 Spiele. Du musst anfangen, damit ich ein reagieren kann. Basel-Ibe.
1-2.
2-2. Freiburg-Bayern.
1-3.
Oh, du bist noch gnädig. Das ist auf 0-6 erwartet. 3-1 für Freiburg. Napoli,
Milan. Ja, weißt du, Bayern Junkli. Ich habe Junkli vor dem
Real. Ja, vor dem Real Spiel. Gut, stimmt. Was ist eigentlich mit dem Kane? Nicht schlimm verletzt.
Ja, ich glaube nicht, nein.
Gut. Napoli, Milan.
1-2.
0-0. Auf 4 rote Karten. Atletico Madrid, Barcelona.
3-4.
Ja, da bin ich bei dir. Ich sage 3-3. Und ja, City Liverpool müssen wir noch 120 Minuten oder wie machen.
Ja.
Oder gehen Sie zurück? Weiß ich gar nicht, ob es zurückgespielt wird. Oh, aber egal.
Einfach bevor es ins Penalty wird gehen.
Ja.
Also es gibt einen Sieg für Man City, es ist ein 3-1-Sieg.
Das ist noch tricky, das Spiel. Ich sage 3-2 für Liverpool, wo ich City einfach. Ich soll endlich die 60 Punkte Abzug bekommen. Gut. Heute bin ich nicht der erste Griff gewesen, auch einfach. Heute.
Nein, du bist einfach gewesen wie immer. Nein, wir haben nicht relativ ähnliche Meinungen gehabt, deshalb eine harmonische Folge.
Ich habe gestern Sven geschrieben, das zweitgrösste Ärgernis vom Fußball sei ein Testspiel. Seine charmante Antwort war nach dir.
Ich habe es herzlich gefunden zum Schluss, wie du wirklich nochmal reingebracht hast. Vorher, du hast dich gesagt, Testspiele sind so ranten, es ist so unnötig, das zweitunbeliebteste. Und hast du sicher noch mal 5 Minuten über den VR kennen, statt auf Testspiele einzugehen.
Genau.
Aber hey, die Leute wollen ja das hören von dir.
Ja, schon lange nicht mehr gesagt.
Die Leute wollen das hören und es ist ja nur noch 2%, die es angeblich gut finden. Ja. Deshalb mal schauen. Ich mache mal eine Umfrage machen im Spotify, wie viel Prozent von unseren Hörern den VR gut finden. Und zwar machen wir wirklich einfach nur Ja und Nein.
Ja, gut.
Nicht einfach, wie ich habe, ich würde sagen, ja, eigentlich schon, aber es ist nicht so gut, sondern einfach nur Ja oder Nein. Und dann mal schauen, was ist.
Muss ich noch Wahlkampf betreiben? Das habe ich schon bei den richtigen Wahlen nicht gemacht.
Nein, aber ich mache auch 3 Jein. Oder ich mache auch so Ja, aber sonst ist ja, viele haben die Meinung.
Du musst auch 3 tun, Ja, aber Febu nervt.
Ja, genau. Also komm, wir machen das so, dann haben wir nächstes Mal eine Auswertung. Ich finde das ein guter Deal. Also dann viel Spaß beim Abstimmen, viel Spaß beim Fußball schauen. Schöne Ostern. Schreibt uns eure Fragen der Woche, eure Ideen, was ihr gerne wissen würdet. Wir würden das gerne beantworten, unsere Meinung zu sagen. Und alles Gute.
Ciao, ciao. Ade zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.